Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit der Friederike Grisch. Wie geht's? Es geht um duale Karriere etc. pp., aber das finden wir dann ja alles raus jetzt bei dieser Folge. Deswegen erstmal, Friederike, herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, vielen Dank.
Okay. Ich habe es ja schon in der Einleitung kurz angedeutet. Es geht um duale Karriere und du bist ja im Management duale Karriere beim OSB Bayern tätig. Das kommt richtig?
Ja, das ist korrekt. Genau.
Korrekt wiedergegeben. Deswegen, Friederike, erzähl uns mal ein bisschen, vielleicht auch mal über dich, wo du so herkommst und wie du zum OSP Bayern gekommen bist. Bevor wir einsteigen, das ganz große Ganze. Aber erstmal geht es um dich, Friederike, nur um dich.
Ja, wunderbar. Okay, genau, also mein Name ist Friederike, hast du ja schon gesagt. Ich bin vom Beruf Diplompsychologin und systemische Familientherapeutin und habe den ganzen Teil meines beruflichen Weges erstmal in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, also ein ganz anderes Setting, Beratungsstelle. Bin aber selber schon sehr, sehr, sehr lange sehr sportbegeistert, seit ungefähr 25 Jahren im Kampfsport unterwegs. Habe da auch Wettkampfsport gemacht im Taekwondo, nie im Kader, aber sehr ambitioniert und von daher kann ich das sehr, sehr gut verstehen, dass man den Sport an erste Stelle stellt und als dieses Thema in der Stellenausschreibung war mit der dualen Karriereberatung, habe ich gedacht, ach, das ist super interessant, das würde jetzt einfach mal so ein Thema zusammenbringen, was mich persönlich sehr anspricht und dann halt eben das Berufliche mit integrieren. Und da war das klar, dass ich mich da auf die Stelle bewerbe und schaue, ob es was wird. Und so hat es geklappt und hier bin ich.
Wie lange bist du schon beim OSP Bayern, Friederike?
Ich bin jetzt ein Jahr beim OSP Bayern.
Okay. Und wenn du sagst, vorher in dieser Therapeutenposition mehr oder weniger, oder? Beratung und Therapeutenposition?
Genau, Beratung war es viel, ja.
Beratung war es viel. Und jetzt bist du ja schon ein Jahr dabei. Ist es sehr ähnlich oder komplett anders? Also das Thema ist anders, das verstehe ich schon. Aber ist die Aufgabe relativ ähnlich und wie du herangehst an die ganze Thematik, wenn du mit Athleten und Athletinnen sprichst?
Es gibt schon Überschneidungen in der Herangehensweise, also so wie du es gerade fragst, ja, weil es ist systemisches Arbeiten und das tun wir also Laufbahnbereitung heißt es in anderen Bundesländern, aber Management, duale Karriere jetzt bei uns, tun wir das natürlich auch. Es geht ja darum, rauszufinden, was die AthletInnen halt so aus sich selber raus beruflich machen wollen, was zu ihnen passt, was sind ihre Stärke, Wünsche, Bedürfnisse, wo soll es hingehen? Und da sozusagen zu unterstützen, das ist, sage ich mal, von der Grundaufgabe, von der Grundherangehensweise schon sehr ähnlich zu meinem alten Berufsfeld. Allerdings nicht in der Problemlage. Also es geht ja mehr ums Coachen, ums, sag ich mal, so die Ressourcen rausfinden, bestärken, Persönlichkeitsentwicklung fördern, eben diese Berufsfindung oder Umsetzung fördern, aber jetzt weniger im Fokus auf irgendwelche Krisen oder psychische Probleme oder solche Dinge. Also das ist jetzt speziell in unserem Bereich nicht der Fokus. Sollte sowas Thema werden, würden wir das dann weitergeben in Richtung Sportpsychologie. Also wir haben ja auch ein Team in dem Bereich, wo sozusagen dann die Themen eher Platz finden.
Friederike, du hast ja schon erwähnt, in ganz vielen anderen Bundesländern heißt es Laufbahnberatung und auch beim DOSB läuft es unter Laufbahnberatung, denke ich mir, weil die haben ja so ein Laufbahnberatung, so Eckpfeiler, da geht es ja um Beratung, Betreuung, Konzepterstellung und Netzwerke nutzen, glaube ich, irgendwie so heißt es. Das sind so die Eckpfeiler, die sie bei der Laufbahnberatung sehen. Und dann gehen wir gleich in medias res. Wie siehst denn du deine Aufgabe? Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzepfeil. Was ist deine, aus deiner Sicht, deine Aufgabe für Athleten und Athletinnen?
Ich glaube, das lässt sich insofern ganz gut zusammenfassen, dass das Ziel klar ist. Es geht darum, dass die Athletinnen die Gelegenheit bekommen, ihren Spitzensport, ihre spitzensportliche Karriere mit einer beruflichen Zukunft zu vereinbaren oder auch einer beruflichen Tätigkeit, je nachdem, in welchem Alter wir uns befinden. Und das ist, glaube ich, so das Hauptziel und alles, was dahin führt, sei das jetzt eben wirklich ins Berufswahlcoaching zu gehen, also wenn jemand noch gar nicht weiß, was er will und kann, oder sei es noch einen Schritt davor, im schulischen Bereich zu helfen, dass das irgendwie zusammenpasst mit Fehlzeiten oder anderen Themen, die da irgendwie aufploppen können, bis hin eben zum Arbeitgeber, Arbeitsstelle finden, Studienplatz finden, der dazu passt und mit den entsprechenden Regelungen, bis hin zur Nachkarriere, also was tue ich denn, wenn es dann vorbei ist und wie steige ich um, wenn ich jetzt wirklich mein Hauptfokus auf den Sport hatte. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr vielfältiges Arbeitsfeld, also Persönlichkeitsentwicklung habe ich ja vorhin auch schon genannt, immer auch in Zusammenarbeit mit allen anderen Bereichen am OSP, also wenn bei uns Themen aufploppen, die dann wieder eher bei den anderen sozusagen zu finden sind oder betreut werden, können wir da halt auch gut vernetzen, aber also ich glaube, das Hauptding, wie ich es beschreiben würde, ist diese Vereinbarkeit von der sportlichen und außersportlichen Karriere.
Du hast jetzt relativ schnell gesagt, ja, das ist sehr klar darstellbar und auf den ersten Blick ist ja auch klar darstellbar, genau wie du meintest, entweder es geht um Schule oder Beruf, je nachdem, Altersgruppen etc. Auch wieder ein Jahr hast du jetzt schon gearbeitet dort. Ist es wirklich so klar? Oder ich formuliere es anders, was sind die größten Hürden? Weil du bist ja da, hast ja angefangen und da wirst du ja auch ein gewisses Idealbild gehabt haben, wie immer. Oder zumindest war es bei mir so, wenn ich irgendwo neu angefangen habe. Und dann kommt da die normative Kraft des Faktischen und schubsdiwupps ist mit dem Alltag. Und deswegen, wo sind denn, Friederike, also ist es auch wirklich so klar, wie du es gerade definiert hast und was sind denn so die größten Hürden? Ich fange mal so an, weil ich denke, da können wir dann in ganz viele Detailbereiche reinschauen. Glaube ich.
Ja,
halt
sehr gerne. Okay, also ist es so klar? Ich glaube, der Auftrag ist schon sehr klar. Also das Ziel ist schon sehr klar, aber das Drumherum ist quasi noch individueller wie viele andere Formen der Beratungen, weil man so ein großes Gebiet abdeckt in so vielen Facetten mit so vielen KooperationspartnerInnen. Also das heißt jetzt zum Beispiel, jemand hat irgendwie Schwierigkeiten mit der Schule, dann ist es halt eine Schule in Bayern. Also das heißt, es können sehr, sehr viele AnsprechpartnerInnen sein, wenn man sagt, man nimmt irgendwo Kontakt auf und versucht da jetzt irgendwie was in die Wege zu leiten. Von daher ist das natürlich auch vom Themengebiet von Berufsmöglichkeiten. Also wir können ja zum Beispiel auch nicht über jeden Beruf jedes Detail wissen oder zu jedem Beruf in jeder Stadt irgendwelche Arbeitgeber. Wir haben ein breites Netz an Firmen, an Partnerfirmen, aber es ist halt trotzdem oft erforderlich, dass man für die Personen speziell und individuell dann auf die Suche geht und mit den Athletinnen gemeinsam quasi wirklich sehr, sehr, sehr individuell nach Lösungen und Ideen sucht. Und von daher ist es vom Auftrag her, finde ich es lupenrein und sehr klar. Von der Umsetzung her ist es sehr, sehr, sehr breit und immer wieder neu. Was ich auch sehr spannend finde tatsächlich. Wo du gesagt hast, Hürden, ich sehe eine Hürde darin oder was vielleicht sich so ein bisschen konträr zu meiner Erfahrung bewegt hat, war, dass es nicht immer so bekannt ist, was wir tun. Also das darin sehe ich quasi den Hauptknackpunkt, dass oft Athletinnen sich nicht darüber bewusst sind, was für Möglichkeiten sie da haben, also in wie vielen Gebieten ihnen da Unterstützung eigentlich zusteht oder eben sie die Möglichkeit hätten, die zu nutzen. Und daraus so eine Lücke entsteht, die dann oft halt Probleme größer werden lässt oder eben wirklich auch, jemand bricht die Schule ab oder jemand bricht die sportliche Laufbahn ab, weil man denkt, es geht nicht anders. Und das ist halt schade, weil es dann im Nachhinein vielleicht bei uns aufschlägt. Klar, muss man dann auch gucken, was man damit tut. Aber eben die Leute den Zugang nicht finden. Und das ist halt, wir sind da schon sehr, sehr bemüht, sowohl in den Verbänden wie halt auch in einzelnen Anschreiben bei neuen Kaderaufnahmen, das ganze Angebot darzustellen und uns bekannt zu machen und eben einzuladen. Aber das wird halt nicht immer so angenommen. Und das ist, glaube ich, darin sehe ich jetzt aktuell eines der größten Probleme, wenn man es jetzt so nennen will. Also, wo man, sage ich mal, wirksamer werden könnte, wenn sich das ändert.
Also Friederike, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, warum wir das heute auch machen, weil wir haben uns ja im Vorfeld schon ausgetauscht dazu, und das ist ja auch ein Podcast, den wir heute machen, ist ja ein Baustein in dem Ganzen, um das bekannter zu machen. Also was können wir tun? Auf das kommen wir dann noch und relativ groß. Aber jetzt ein paar so Dinge, weil ich glaube, dass es draußen eben auch nicht so bekannt ist, so ganz klar im Detail, weil du jetzt gesagt hast, du setzt dich auch mit Schulen direkt in Verbindung. Es ist auch wirklich so individuell, Friederike. Ist es auch wirklich genau so, also dass du dann auch vielleicht sogar mit dem Athleten oder mit der Athletin zur Schule fährst oder zum Arbeitgeber etc.? Ist es also, ich möchte es nur noch mehr rausstreichen, weil das immer von draußen, glaube ich, nicht so wahrgenommen wird, was das eigentlich auch bedeutet, so eine Laufbahnberatung oder managementuale Karriere.
Ja, also es ist so, genau. Also es geht natürlich meistens nicht gleich so los, sondern wenn es der übliche Zugang ist, dann würden wir ein Erstgespräch führen, und in dem Erstgespräch stellen wir alle Möglichkeiten vor, die SportlerInnen auch insgesamt am OSP und im Team nutzen können, aber eben auch ganz dezidiert die einzelnen Bereiche von Management, duale Karriere. Und da stellen wir auch genau diese Dinge vor, dass ich sage, hey, wenn jetzt gerade noch ein Schüler ist, wenn es da mal Schwierigkeiten geben sollte und du kommst irgendwie mit dem Stoff nachlernen nicht hinterher, können wir schauen in Richtung Nachhilfe, wobei wir da nicht die Nachhilfe selber raussuchen, aber zumindest was die Finanzierung angeht, eventuell noch unterstützen können. Und dann eben, wenn es mal hakt mit Freistellungen oder die Schule einfach da nicht entgegenkommend ist, kein Verständnis für hat, kann man zum einen natürlich erstmal schriftlich helfen, dass man eine Anfrage stellt. Man kann aber eben, sollte das nichts bringen, auch ein Gespräch vor Ort machen. Also das ist durchaus möglich. Und da haben wir jetzt in der Vergangenheit auch schon positive Erfahrungen gemacht, dass man da dann den ein oder anderen Direktor, Direktorin auch überzeugen kann, dass man einfach mehr entgegenkommt, mehr Verständnis hat und nicht einfach nur das Gefühl hat, der Sportler, Sportlerin will irgendeine extra Wurst. Also jetzt Beispiel Schule. Und das Gleiche gilt natürlich für Arbeitgeber. Also auch da besteht immer die Möglichkeit, dass man sagt, gibt es da irgendwie Schwierigkeiten, kann man eben erstmal schriftlich was aufsetzen, was vielleicht dann nochmal deutlich macht, das ist jemand hier im Bundeskader, man bittet da einfach um Unterstützung. Oder ist es wirklich ein Gespräch vor Ort, wo es um die klassische Koordination auch einfach geht, wie viele Tage im Jahr ist jemand nicht da? Wie kann man das irgendwie ausgleichen? Wenn es nicht auszugleichen ist, gibt es da eine Verdienstausfallentschädigung vielleicht über die Sporthilfe? Also es gibt ja viele Möglichkeiten im Detail dann. Und da macht es oft eben Sinn, sich auch zusammenzusetzen und auch die betrieblichen Möglichkeiten natürlich erstmal anzuhören und zu schauen, was ist denn überhaupt machbar?
Das ist für mich immer so wichtig, dass man das auch nochmal rausstreicht, wie detail das dann auch ist. Dass das nicht einfach nur, man trifft sich da 10 Minuten und ja, vielleicht, hey, beende deine Schule oder hey, such da irgendwie eine Ausbildungsstelle, sondern dass da auch viel dranhängt. Du hast ja auch vorher sehr nonchalant gesagt, dass dann viele, viele verschiedene, ich nenne es mal Interessengruppen gibt. Auf Neudeutsch würde man sagen Stakeholder. Und was sind denn so die schwierigsten, jetzt musst du aus dem Nähkästchen plaudern, die schwierigsten Interessensgruppen? Sind es die Heimtrainer, Trainerinnen, sind es die Eltern, ist es die Schule, sind es die Arbeitgeber, sind es vielleicht, weiß ich nicht, sind es die Verbände? Weil das ist ja ein großes Zusammenspiel, muss man ja sagen. Und hast du da, möchtest du einen rauspicken und sagen, hey, ihr müsst euren Arsch besser bewegen, damit es generell besser wird? Sind es wir Verbände? Stimmt's? Wir Verbände sind die Schlimmsten.
Nee, sehe ich gar nicht so tatsächlich.
Damn, doch, ich will es also, jetzt einfach nur rauslocken, dass du es sagst.
Ja, ich dachte mir schon, aber Fishing for Compliments, oder?
Nein,
ich überlege echt, also ich, aber ich denke anders. Also ich denke gar nicht so in die Richtung, wer ist der Schlimmste und sozusagen, wer macht's hier nicht gut, sondern eher in die Richtung, wo könnte man noch was tun? Also, weil ich denke mir oft, es sind ja gewachsene Strukturen, also auch ich meine, jetzt bin ich erst ein Jahr dabei, aber ich sehe, wie viel sich da entwickelt und wie viel wir an neuen Konzepten arbeiten und wie viel aber auch in der Vergangenheit schon gewachsen ist. Also wir haben jemanden im Team, der macht das seit 30 Jahren. Also da ist halt einfach da sieht man halt, was sich da entwickelt hat über die Jahre und Angeboten und Möglichkeiten. Und wie gesagt, mir geht's im Moment, ich glaube, für mich ist wirklich dieser Punkt, wie bringt man das möglichst nach außen? Und ich kann dir gar nicht so pauschal sagen, ist das jetzt der Verband, der das nicht mitteilt seinen Leuten, oder ist das jetzt dann Trainer, Trainerinnen, die das nicht weitergeben, oder ist das, also finde ich, kann man gar nicht so begrenzen, weil das in jedem Fall anders ist. Also es gibt sehr wohl ja gute Zusammenarbeit mit Verbänden, die uns auch zum Beispiel zu ihren Lehrgängen einladen, wo wir dann halt die Sachen vorstellen können und auch einfacher in den persönlichen Kontakt kommen mit den SportlerInnen, oder es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Von Verband zu Verband anders, von Trainerin zu Trainerin anders. Also es ist, kann man gar nicht, also ich kann es nicht so pauschalisieren.
Ja, mir gefällt deine salomonische Art.
Vielleicht fehlt mir da auch nach einem Jahr noch der Frust, das weiß ich
nicht. Mir gefällt deine salomonische Art, Ricke. Das ist gut, das gefällt mir. Dann hake ich noch ein bisschen anders nach. Inwieweit sind denn Eltern involviert in das ganze Geschehen? Mir ist klar, wenn es Jugendliche sind, müssen sie ja involviert sein wahrscheinlich.
Ja, richtig. Oder? Ja, ja.
Sind ihr dann auch dabei bei solchen Gesprächen, oder wollt ihr das nur am Anfang bewusst und dann wollt ihr auch nur mit der Athletin oder mit dem Athleten sprechen? Also gibt es da auch Prozedere, wie du das handhabst?
Also es gibt jetzt keine klare Vorgabe, so quasi so machen wir das. Das kommt, finde ich, zum Großteil darauf an, was sich halt der Sportler oder die Sportlerin wünscht. Also wenn die jetzt von vornherein, wenn es so dieses Thema gibt, manchmal fragen die Eltern dann auch nach der Einladungsmail. Oft sind die E-Mail-Adressen der Eltern ja hinterlegt, anstatt die der Athletinnen.
Großer Punkt.
Die fragen dann auch, können wir da dabei sein? Und sage ich ja, wenn ihre Tochter, ihr Sohn da einverstanden ist, von unserer Seite aus gerne, weil das die meisten SportlerInnen sind sich, glaube ich, sehr bewusst, dass sie auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen sind, was das Ganze angeht. Und sind in der Regel auch, also bisher habe ich es tatsächlich nur so erlebt, sehr dankbar dafür, dass die mit drin sitzen, die Eltern, und gerade in dem Infogespräch dann halt auch wissen, was man nutzen kann und wie und was es für Möglichkeiten gibt, und sie vielleicht auch bei der Umsetzung unterstützen. Es gibt durchaus Themen, wo ich dann gerade nach diesem Infogespräch schon gehe und sage, ja, wenn es jetzt in dieses Berufswahlcoaching geht und wir schauen hier nach Lebensentwürfen und Werten und Ideen und gehen ja wirklich in die Tiefe, das mache ich gerne im 1:1. Also einfach, weil dann die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen halt da auch selber ein bisschen mehr in der, wie soll ich sagen, im Zug sind zu antworten und dann nicht so gewöhnt sind, dass da eben Mutter oder Vater daneben sitzt und vielleicht die Antwort schon schneller parat hat. Genau, ja.
Okay, da kommen wir jetzt in das nächste große Thema rein, ein bisschen auch wieder Interessensgruppen, Verband etc. Auch darüber haben wir beide schon gesprochen, dass ja oft die Aussage gibt, in Profisportarten, Eishockey ist eine Profisportart, duale Karriere irrelevant. Das ist ja ein großes Wort, weil da gibt es ja sehr, sehr viele Nuancen. Sei es jetzt im Frauensport, wenn man nicht Berufssoldatin ist, oder auch, wenn wir uns ehrlich sind, Soldat oder Sportsoldatin ist ja auch eine Art der dualen Karriere, möchte ich mal behaupten wollen.
Auf jeden Fall. Dann
Nachwuchs, dann gibt es ja einige, die es nicht schaffen werden. Und auch ganz viele haben, auch wenn sie Profi-Eishockeyspieler sind, haben sie nicht ausgesorgt. Also da gibt es ja viele Nuancen. Ist es auch, dass du das wahrnimmst, dass Profisportarten das bisschen laissez-faire behandeln, das ganze Thema, mehr als Individualsportarten, wo es ja elementar ist, weil die einfach sehr wenig verdienen, nennen wir es mal so.
Ja, also das hat natürlich schon einen Einfluss. Wenn ich diese Profikarriere vor meinem geistigen Auge schon sehe und weiß, da gibt es auch nur die Chance, dass ich da landen könnte und da meinen kompletten Lebensunterhalt von finanziere, dann ist da einfach weniger Zug hin zu Alternativen. Es ist, glaube ich, auch ganz menschlich, weil man träumt dann davon. Und da jetzt parallel sich was aufzubauen, was vielleicht weniger Spaß macht oder wo man jetzt in erster Linie jetzt nicht sein absolutes Trauminteresse dann verfolgt, ist halt auch erstmal schwierig. Und da irgendwie für zu werben oder diese Notwendigkeit bewusst zu machen, das ist halt auch erstmal ein bisschen ein undankbarer Job. Aber Da bin ich auch tatsächlich noch so am Suchen und da hatten wir uns ja vorab auch schon mal drüber unterhalten, wie man das gut hinbekommt, dass das was wird, was weniger eben aus der Not raus entsteht, dass man sagt, oh Mist, jetzt ist die Nachkarriere da und ich habe keinen Plan und jetzt ist alles schrecklich. Ja, genau,
Genau.
hoppla, es
Genau.
ist so wie, ja, genau, überraschenderweise war mit 35 Jahren dann der Sport nicht mehr so möglich. Nein, also jetzt ein bisschen salopp dahingesprochen, es kann ja jederzeit passieren, wenn man irgendwie eine Verletzung hat oder irgendwas. Aber dass man da einen Weg findet, einfach das attraktiv zu machen. Und zwar eben nicht im Sinne von, ja, okay, das mache ich dann, wenn es vorbei ist, sondern und ich will mich gar nicht damit beschäftigen, weil das ist so furchtbar, darüber nachzudenken, dass vielleicht mein Traum nicht funktioniert. Also wenn ich jetzt noch kurz vor der Profikarriere bin, so ich will mich damit gar nicht befassen. Oder ich bin in der Profikarriere und denke mir, oh, nee, will ich gar nicht drüber nachdenken. Es wäre ja schrecklich, wenn es soweit ist. Das ist sozusagen das Gedankenmodell ein bisschen anders wird, sondern dass man eher sagt, naja, das mache ich halt so nebenbei, weil ich will mich zu den Zeiten, wo ich dafür Zeit habe, sportlich gesehen, die will ich nutzen, vielleicht auch mein Hirn ein bisschen zu trainieren mit anderen Dingen, und einfach schon mal ein bisschen vorzubauen, damit das gar nicht so ein Streckensgespenst werden muss, sondern dann bin ich halt einfach schon gut aufgestellt und deswegen bin ich auch Fan davon, dass eben duale Karriere ist. Also genannt wird und eben nicht dann Nachkarriere. Klar, irgendwann ist es eine Nachkarriere, klar, aber sollte halt nicht der Fokus sein, dass man erst dann anfängt nachzudenken, was man damit anstellen will.
Ja, auch da haben wir schon drüber geredet. Es ist ja ein großes Privileg, wenn wir jetzt wirklich von einem Profiathleten sprechen, auch aufzuhören, wenn man es möchte, nicht wenn man muss, weil eine Verletzung dich dazu zwingt, sondern einfach zu sagen, ich höre jetzt auf, jetzt ist genug, jetzt ist meine Zeit vorbei und jetzt kommt mein nächster Lebensabschnitt. Das ist ja ein großes Privileg.
Ja,
Und,
absolut, ja.
aber es kann eben, genau wie du meintest, es kann ja jederzeit passieren. Deswegen ist ja dieser duale Strang so elementar, dass selbst wenn es nächstes Jahr dann passiert, obwohl man denkt, man hat nur 4 oder 5 gute Jahre, dass man trotzdem
Ja.
einen Plan B hat in der Hinsicht. Was sind
Ja,
denn,
und
also, okay, Entschuldigung, ja, Friederike?
sorry, ich
Nein,
dachte nur
nie
gerade, ich
soll.
hatte so ein bisschen dieses Bild vor Augen, das mir gedacht habe. Das Schlimme daran ist ja auch, wenn ich jetzt wirklich unfreiwillig aufhören muss, dann bin ich ja mit so vielen Veränderungen in meinem Leben konfrontiert und ich verliere so viel an Personen und Tätigkeiten, die mir so viel Spaß machen und wo ich einfach daheim bin und wo ich mich wohlfühle. Und wenn ich da aussteigen muss und dann parallel noch eine finanzielle Unsicherheit, eine Unsicherheit, mit was beschäftige ich mich, wie schaut mein Alltag aus? Und jetzt soll ich bitte noch meine kognitiven Ressourcen nutzen, um irgendwas zu lernen. Das ist Katastrophe, ganz ehrlich. Also, das ist nicht der Zeitpunkt, wo man in der Lage ist, sich zu entscheiden, was möchte ich jetzt beruflich machen, weil man eigentlich gar nicht emotional so in so einem Explorationsmodus ist, wo man jetzt Lust hat, sich mit sowas zu befassen. Was heißt Lust? Also halt einfach, ja, offen ist dafür. Und dann halt auch umzusetzen und ganze Palette zu nutzen, die man theoretisch kognitiv drauf hätte, weil man mit so vielen anderen Dingen befasst ist. Und das ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz schlechter Zeitpunkt dafür.
Friedrich, ich möchte es nur kurz unterstreichen, weil oft, wenn ich dieses Gespräch führe, dann kommt immer, aber jetzt, wenn ich jetzt spiele Eishockey und wenn ich da jetzt noch was lernen muss, ich studiere an der Uni oder was auch immer, Fernuni etc., das ist ein Stressor für mich. Und dann sage ich immer, aber glaub mir eines, Junge, wenn du jetzt unfreiwillig aufhören musst und dann anfängst zu studieren oder was, das ist ein noch viel größerer Stressor, weil jetzt kannst du es dir einteilen, häppchenweise immer wieder machen, aber wenn du es musst, dann ist der Druck erst richtig groß. Und deswegen, irgendwann wirst du ein leichter Stressor wirst du irgendwann haben. Aber dann suche ich mir, also ich würde mir einen aussuchen, den ich gut einteilen kann, anstatt dieses jetzt muss, weil es gar nicht mehr anders geht. Deswegen, ich kann es nur unterstreichen. Ich finde, das ist genau die Herangehensweise, also, oder die Erklärensart, wie man es vielleicht dann auch Spielern, Spielerinnen auch dann näher bringt, dass es wichtig ist, sich jetzt darum zu kümmern und nicht erst, wenn es unbedingt sein muss.
Ja.
Friederike, aber da kommen wir gleich auf, jetzt habe ich ja schon ein paar Dinge genannt, was aus meiner Sicht immer, oder wenn man mit Athleten spricht, ein Problem ist, ist ja dann immer die Zeit, Fokus auf den Sport und so weiter. Das sind Dinge, die du auch wahrscheinlich ganz oft hörst, oder? Dass ich, jetzt geht es, oder warum vielleicht auch Menschen, du hörst es gar nicht so oft, weil die Athleten und Athletinnen gar nicht zu dir kommen, aus solchen Gründen. Würdest du das unterstreichen, dass das einfach dann, das ist mir jetzt zu hart, ich will jetzt nur auf den Sport fokussiert sein? Was du ja auch sagst, manchmal auch wichtige Zeiten sind, oder? Dass man sagt, ich fokussiere mich nur auf den
absolut.
Sport.
Also das finde ich, das ist mir auch nochmal wichtig, dass das auch so rüberkommt. Also wir sind jetzt gerade in unserem Team nicht die anderen, die sich quasi um das andere kümmern, sondern eigentlich sind wir genau dafür da, diese Verbindung zu schaffen. Und unsere ersten Fragen, die zielen immer darauf ab, wenn wir jetzt jemanden noch gar nicht kennen, ja, was machst du denn sportlich und wie viel machst du das und was sind deine nächsten großen Ziele und so weiter. Also es geht wirklich erstmal Fokus darum, spitzensportliche Karriere. Und dann gucken wir quasi, was gibt's darüber hinaus und wo kann man das dann da einbauen? Und wann passt es gut und wann nicht? Also es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, ja, du musst jetzt hier irgendwie parallel zu dem, was du eh schon alles machst, musst du jetzt noch Vollzeit irgendwas lernen, sondern es ist genau andersrum. Also man sucht die Lücken, man schaut, was gibt's für andere Interessen und Kompetenzen und wie kann es noch gut Platz finden, ohne dass es überfordert oder die sportliche Leistung auch gefährdet. Also ich glaube, dass das halt oft auch ein bisschen so in manchen Sportarten auch vielleicht auch so ein bisschen kritisch gesehen wird oder als Bedrohung der Leistung gesehen wird, wenn man sagt, ja, dann kommt da eben noch so ein Stressor dazu und dann kann sich derjenige ja gar nicht voll auf den Sport konzentrieren, weil wird jetzt sozusagen von einem Studium oder irgendeinem anderen beruflichen Ziel abgelenkt. Und wir machen da oft eine umgekehrte Erfahrung, also dass einfach, wenn klar ist, wo es denn noch danach auch hingehen soll und die SportlerInnen auch da eine Perspektive haben und da so, sage ich jetzt mal, gemütlich parallel darauf hinarbeiten, dass das sehr viel Entspannung bringt bei den meisten. Und das, also nicht immer, ich will es jetzt auch nicht total glorifizieren, also da wird es sicherlich Phasen geben, wo es mal stressig wird, aber dann, also wenn jetzt zum Beispiel Prüfungen anstehen oder irgendwas, aber auch da versuchen wir dann auch immer im Vorfeld schon zu signalisieren, wenn es dir mal stressig wird, entweder hast du direkt Ansprechpartner, jetzt Beispiel Universität, wo man vorher schon Mentoren sucht, MentorInnen sucht, die dann vor Ort auch helfen können bei der Organisation, wenn es eben mal eng wird mit Terminen, also zum Beispiel dann. Also das ist, glaube ich, was wo super wichtig ist, das dann eben an den Sport anzupassen.
Auch da, das kann ich nur unterstreichen, wir reden jetzt beide nicht mit Absolutaussagen, weil wie du sagst, es gibt mit Sicherheit auch welche, wo das nicht so hundertprozentig funktioniert, aber ganz oft ist das beruhigt des Athleten, also so kennen sich zumindest, dass sie dann sagen, okay, jetzt habe ich wieder einen Baustein, an dem ich arbeite für meinen nächsten Abschnitt und dass sie dann nicht abgelenkter sind vom Sport, sondern noch mehr fokussiert sind, weil du musst ja, das glaubt mir ja nicht, aber wenn du im Profisport dann tätig bist, wie viel auch kognitiv dafür verwendet wird, bekomme ich einen Vertrag, bekomme ich keinen Vertrag, muss ich umziehen, wo geht der die Reise hin, bekomme ich einen guten Vertrag, bekomme ich einen schlechten Vertrag, jetzt habe ich gerade Kinder bekommen, oh wow, was tue ich jetzt? Weil das wird ja immer so dargestellt, als würde es unglaublich romantisch ist. Profisport ist null romantisch. Also das will ich jedem, der da draußen denkt, dass das unglaublich romantisch ist, möchte ich sagen, leider nein. Das ist ganz weit weg von Romantik. Weil es Bild nach außen vielleicht anders ist, aber wie es innen ist, weil du nie weißt, wo spiele ich nächstes Jahr. Manchmal weiß es wahrscheinlich oft, wo spiele ich nächstes Monat.
Ich glaube, das kann sich auch, also gerade jungen AthletInnen, wenn ich jetzt halt speziell jetzt vom Eishockey halt die Erfahrungen nehme, die ich jetzt bisher mit überwiegend den Jungs dann halt quasi im Gespräch hatte, war einfach, dass dieser Traum, Profi zu werden, der ist halt so groß und so positiv besetzt, dass da gar nicht so eben diese Themen, die du jetzt angesprochen hast, die sind ja nicht so präsent oder die werden halt auch nicht als so belastend, glaube ich, eingeschätzt, weil klar, die sind jung, die wollen es erreichen, die haben dieses Ziel im Blick und da ist, also vielleicht auch Gott sei Dank.
Genau, würde ich auch sagen, auch Gott sei Dank, finde ich auch, also, weil die sollen ja dahin.
Die ganzen Negativ-Dinge noch nicht so im Kopf.
Genau, richtig, sehe ich auch so.
Also von daher, das kommt ja dann mit der Zeit, dass man diese Erfahrungen macht und dann sieht, oh, Mist, es ist nicht nur rosa-rot, sondern da gibt es so den einen oder anderen die ein oder andere Baustelle, wo man auch nochmal drauf gucken muss.
Korrekt, also wenn man dann drin ist, dann ist es, denkt man sich, oh wow, also da ist, wenn man mal in der Mühle drin ist, aber am Anfang, das soll auch, ist ja auch positiv, ist unglaublich positiv, der Beruf Profisportler, aber es gibt eben auch, also was ich hinaus wollte, dass man kognitive Dinge auch für Probleme in Anführungszeichen verwenden kann und das dann ein Problem ist, wo ich schon mal einen Haken dahinter habe, in Anführungszeichen, wo ich mich darum gekümmert habe. Das ist ein bisschen wie, wenn man seinen Schreibtisch aufräumt. Auf einmal nach dem geht es dann ein bisschen besser. So ein bisschen.
Das stimmt. Und was ich da tatsächlich auch noch mega spannend finde, also auch in Richtung eben, was ich vorhin gesagt habe, Persönlichkeitsentwicklungsthemen, dass ja oft dadurch, dass der Fokus so extrem auf den Sport gerichtet ist und man sich halt 24/7 eigentlich damit befasst und es einen so fasziniert und begeistert und man nur dafür lebt sozusagen, häufig halt diese anderen Kompetenzen, die man ja auch hat, nicht so bewusst sind und nicht so da sind. Und deswegen ist es, glaube ich, auch oftmals so eine Hürde, sich damit zu beschäftigen. Sei es, weil man eher ein negatives Selbstbild hat in der übrigen Kategorie sozusagen, also sprich schulische Leistungen oder Anforderungen, vielleicht bis er nicht so positiv erlebt hat wie jetzt die sportliche Welt. Oder aber, dass man eben ja schon sagt, ich komme in der Schule gut klar und es geht schon alles gut, aber ich habe jetzt da nicht so die Idee, was mich jetzt da so noch faszinieren könnte oder wo ich jetzt Lust drauf hätte. Und deswegen zieht es halt, glaube ich, auch wenig. Und das ist halt mit ein Teil unserer Arbeit da, so ein bisschen reinzugehen und zu gucken, dass einfach die SportlerInnen sich dann auch bewusst sind, was sie da eigentlich alles mitbringen. Also das ist ja nicht losgelöst vom Sport, diese Eigenschaften. Oft haben, wie soll ich sagen, sind ja ein Haufen Kompetenzen da, die auch später beruflich super einzusetzen sind und die halt im Spitzensport auch schon tragen und hilfreich sind und dazu führen, dass sie überhaupt so erfolgreich sind. Aber das kann man oft übertragen oder Schlüsse ziehen vom einen auf das andere. Also nicht immer so ein Ent oder Weder, sondern es hat oft viel miteinander zu tun.
Okay, Friederike, das wär später gekommen, aber dann gehen wir da jetzt mitten rein, statt nur, also voll richtig rein, weil das hören wir ja ganz, ganz oft. Sportler, Sportlerinnen haben große Kompetenzen, Werte, ein Wertegerüst, das man im Sport mitgibt, das dann in der freien Wirtschaft im Nachgang unheimlich gefragt ist. Und das hört man ja oft. Aber ja. Friederike, jetzt mal ganz zwischen uns zwei jetzt, hier wir ganz alleine reden wir jetzt drüber. Ist es auch wirklich, ja. Siehst du das auch in der Industrie so? Weil wenn ich dann ganz oft spreche, auch dann mit Athleten und Athletinnen dann im Nachgang, so einfach ist dann doch nicht, dass man einfach nur sagt, hey, ich war jetzt 15 Jahre oder 20 Jahre absolut im Hochleistungssport, richtig mittendrin statt nur dabei. Aber dass dann das der Markt dann doch nicht so schätzt. Ist es nur, gaukeln wir uns da was vor oder nicht? Das ist jetzt eine ganz provokante Frage. Oder siehst du das auch dann bei Arbeitgebern so, dass sie sagen, ja, ich nehme den oder die einfach, weil ich weiß, der hat viel mitbekommen im Spitzensport.
Jetzt ich würde sagen, beides.
Beides? Aber schon wieder Salomon. Ja. Friederike, du machst mich wach.
Es tut mir so leid.
Aber es ist ja oft beides. Genau.
Es ist wirklich so, weil du hast einerseits, natürlich hast du Nachteile. Du hast vielleicht deine Ausbildung oder dein Studium schon ewig abgeschlossen und hast null Berufserfahrung und steigst jetzt quasi Jahre später in irgendeinen Beruf ein. Ja, natürlich sagt der Arbeitgeber nicht Juhu. Weil ist ja logisch. Also das ist so das eine. Und auf der anderen Seite gibt es dann welche, die machen zwischendurch Praktika. Die nutzen halt immer mal wieder, wenn sie irgendwo freie Zeiten haben, dass sie irgendwie schon mal da oder da reinschnuppern, um zu wissen, was ihnen überhaupt gefällt. Dadurch haben sie dann schon auch wieder was vorzuweisen und zu sagen, hey, da habe ich was gemacht und da habe ich was gemacht. Oder jemand anders macht vielleicht nicht unbedingt gleich ein Studium, sondern eher so Zertifikatskurse, dass man mal sich einfach immer, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich mit was online auseinandersetzt und darüber dann letztendlich vorweisen kann, ich habe mich weiterhin mit Berufsthemen beschäftigt. So, das wäre jetzt mal dieses, wie kann ich so eine Lücke vielleicht so ein bisschen schließen. Das andere Thema ist natürlich dieses, wie verkaufe ich mich denn dem Arbeitgeber? Und das ist halt, glaube ich, das, wo der absolute Knackpunkt drin liegt, dass ich eben genau diese Eigenschaften, dieses, ich bin als Spitzensportlerin mit ganz anderen Themen bisher in Berührung gekommen, aber ich bin deswegen in der Lage, mich super gut zu organisieren, ich bin super zielstrebig, ich bin leistungsorientiert, ich, keine Ahnung, wenn jetzt aus der Teamsportart kommt, ich bin absolut gewöhnt, im Team zu arbeiten. Also all diese Dinge für sich persönlich vielleicht vorher auch nochmal zu filtern und zu wissen, was bei mir besonders gut ausgeprägt und das dann auch entsprechend darzustellen. Sei es jetzt, weil man das selber macht, sei es, weil es jetzt zum Beispiel mit einer Vermittlung durch uns passiert. Und dann ist es den Arbeitgebern entweder, wenn sie eh schon Kooperationspartner sind, dann ist es denen sowieso bewusst, weil dann sagen die wirklich, und das ist jetzt das, wo ich sage, ja, es stimmt, ja, wir hätten gerne diese Leute. Also wir hätten unbedingt gerne SpitzensportlerInnen, weil wir wissen, dass die leistungsbereiter sind, weil die besser durchhalten, weil das jetzt einfach vom ganzen Mindset Leute sind, wo wir halt erwarten, dass die sich anders einbringen. Und durchaus auch die Firmen dann schon die Erfahrung gemacht haben, dass die zum Beispiel in der Ausbildung jemand zwar weniger Tage anwesend ist, aber an den Tagen, wo sie da sind, einfach so eine gute Leistung bringen, dass das kompensiert wird. Und wie gesagt, da will ich jetzt auch nicht wieder sagen, das funktioniert immer,
Nein, tut's ja nicht,
weil
ne?
ist klar. Aber es geht, glaube ich, in erster Linie wirklich darum, wie kann man denn diese Kompetenzen darstellen? Wie kann man sich selber sicher sein, welche man hat und welche man dann in dem Beruf gut einsetzen könnte? Und das letztendlich so einem potenziellen Arbeitgeber bewusst zu machen. Und da ist halt der Markt, glaube ich, eigentlich nicht so schlecht für. Also bei Ausbildungen sowieso nicht, weil da einfach eine große Lücke da ist an passenden oder qualifizierten BewerberInnen. Und was Arbeitsstellen angeht, wie gesagt, wenn die Ausbildung oder das Studium halt sehr lang herlegt, dann ist es also her ist, dann ist es halt, glaube ich, schon wichtig, dass man da ein bisschen guckt, dass man zwischendrin mal wieder Praxiserfahrung sammelt oder vielleicht halt auch nicht mit so einem krassen Einstiegsgehalt dann rechnen kann, wenn man loslegt, dass man dann schon erst noch mal ein bisschen beweisen muss, dass man in der Praxis auch was kann. Aber grundsätzlich, also Möglichkeiten gibt es da in der Regel schon.
Was mich da immer ein bisschen verwundert oder was ich nur anbringen möchte, ist, dass diese Berufserfahrung als Sportler, Sportlerin, oft nicht als Berufserfahrung gesehen wird. Und da bin ich diametral anderer Meinung. Das ist sehr, sehr große Berufserfahrung. Und
Absolut.
ich finde es da immer faszinierend, wenn, du musst jetzt dazu nichts sagen, aber ich sage das jetzt mal, weil ich mich da jetzt aus dem Fenster lehne auch, wenn ich mit irgendwas studiert habe, nehmen wir es mal BWL oder was auch immer, und dann fange ich irgendwo an. Dann weiß ich genau, na, da nennt du nix, weil ich musste in der Branche dann auch erst lernen, wie funktioniert die Firma, wie funktioniert das Unternehmen, welche Abläufe gibt es da etc. Also da gibt es ja dann auch so viele Nuancen. Also mich wundert da immer, dass man denkt, dass man, wenn man beim Studium fertig ist, weil das kann ich jetzt einfach sagen, weil ich ja schon in der Situation öfter war, dass man dann sofort weiß, wie es läuft oder dass ein Und auch, weiß ich nicht, ich habe Geologie studiert und fange dann aber irgendwo anders an, in einem komplett branchenfremd, dann weiß ich auch gar nichts. Ich habe halt einfach nur eine Plakette in Anführungszeichen. Und
Ja.
deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass dann manche immer denken, das ist keine Berufserfahrung. Und ich bin der Meinung, das ist eine Riesenberufserfahrung. Das ist unglaublich viel informelles Lernen, aus meiner Warte raus.
Ja. Aber vielleicht hast du mich da vorhin auch missverstanden. Also, das war das, was ich gesagt habe. Man muss halt quasi rausfinden, was man aus dieser Spitzensportkarriere an Kompetenzen hat, die man dann mitbringt. Also, damit meine ich schon auch diesen Erfahrungsschatz, den man sich darüber angeeignet hat. Und ja, es ist ein Beruf. Also, auch die Spitzensportkarriere ist ein Beruf. Das ist so. Und deswegen, es ist nur nicht die spezifische Berufserfahrung dieser Stelle, auf die ich dann gehe. Also wenn klassisch, ich habe jetzt BWL studiert, bin jetzt aber Profisportlerin und dann gehe ich ins Unternehmen 5 Jahre nach meinem Studium und möchte da angestellt werden, dann wird dem Unternehmen oder aus Sicht des Unternehmens diese spezifische Berufserfahrung fehlen. Dass jemand dann schon 5 Jahre oder eben noch wesentlich länger den Profisport ausgeübt hat, das absolut. Und das gilt es dann halt zu verkaufen. Also da halt dann entsprechend darzustellen und zu sagen, hey, da habe ich das gemacht und das bringe ich schon mit. Und trotzdem gibt es halt einen Abstand zum theoretischen Wissen. Also ich glaube, der Unterschied, ich gebe dir sehr recht, dass wenn ich von der Uni komme, ich noch lange nicht weiß, wie das in der Firma funktioniert. Bin ich voll dabei. Aber der Abstand natürlich, wenn ich mich 5 Jahre im Studium oder ist ja egal wie lang, intensiv mit was befasse und dann habe ich aber eine Pause und dann erst fange ich an, dieses Wissen irgendwie in die Praxis zu integrieren, dann ist natürlich in der Pause schon einiges verloren gegangen.
Also nur zwei Sätze dazu. Also mir war klar, was du meintest. Ich war jetzt nicht deine, weil du hast es vollkommen richtig ausgedrückt, sondern ich dachte jetzt auch von den Firmen, weil eben auch diese Spezifik,
Okay.
dass mir aus meiner Meinung nach auch immer diese Spezifik überbewertet wird, weil diese Spezifik von einem Unternehmen komplett anders ist wie einem anderen Unternehmen.
Okay.
Ich arbeite bei Daimler und dann gehe ich irgendwo in einen Mittelstand, da läuft BWL wahrscheinlich oder vielleicht irgendwie komplett anders. Sogar Buchhalt, dann habe ich ein komplett anderes Buchhaltungssystem etc. pp. Und schwuppsdiwupps ist die Spezifik wieder komplett für den Arsch, um das jetzt mal so auszudrücken. Deswegen verwundert mich das immer, dass man dann immer auf so Spezifiken rumhackt, die ich überhaupt gar nicht sehe. Und ich denke, ich bin jetzt schon ein, jetzt sag ich mal über mich, ein Wolf, der schon einiges an Schnee gesehen hat, und diese Spezifik sehe ich irgendwie nie. Besonders wenn es um mittelständische Unternehmen geht. Einer führt das wie so ein Familienunternehmen und da gibt es einen
Ja.
großen Patriarchen oder eine Matriarchin und läuft, und andere wird es dann wieder komplett anders geführt, dann hast wieder Silos, andere arbeiten so. Also da fasziniert mich immer wieder, dass man immer denkt, dass das sofort übertragbar ist. Nichtsdestotrotz, weil ich denke, dass das Große und Ganze, das Gerüst und das man als Profisportler mitnimmt, schon so gut ist, dass man sich in spezifiken Schwuppsdiwupps reinarbeiten kann. Aber du hast es genau richtig dargestellt. Mal schauen, wo dir dann die Reise hingeht.
Du musst dann mit diesen Statements musst du natürlich Werbung bei den Unternehmen machen. Ne? Wenn du das auf jeden Fall überall möglichst viel anbringst, ist auf jeden Fall gut.
Ich schreie es von allen Bechern. Friederike, mach das. Jetzt gehen wir mal ein bisschen noch mehr in das Operative rein. Ich möchte nicht da gibt es eine Kooperation mit der Uni oder so, das ist irrelevant, weil da geht es dann um hochgradig individuell, wenn es dann soweit ist. Aber was, weil das geht es ja heute für uns beide auch, was können denn Trainer, Trainerinnen tun, Eltern, der Verband und dann schlussendlich, auf den kommen noch der Athleten, der Athletin selber, aber was soll man denn tun, was können wir denn besser machen? Wo haben wir noch, weil du hattest ja auch wieder vorher ganz die Semantik, wo ist denn noch Potenzial? Wir machen ja schon viele Dinge gut, aber wo haben wir noch Potenzial, Friederike?
Also ich glaube, wenn wir jetzt auf dieses Thema gehen, wie bekannt ist das Angebot und wie sehr wird es genutzt, dann glaube ich, können da die Verbände und die TrainerInnen schon dazu beitragen, dass sie einfach den AthletInnen das immer wieder mit an die Hand geben. Und ich denke, gerade die TrainerInnen, die sind ja nah dran, die kriegen es ja wirklich mit, in was für eine Situation befindet sich der Athlet, die Athletin, geht es gerade in Richtung Schulabschluss, hat derjenige schon eine Idee, oder ist es jetzt jemand, der schon lange zum Beispiel als Sportstudentin unterwegs ist oder eben als Profi unterwegs ist und man weiß eigentlich gar nicht, was da noch so läuft in dualer Karriere und man gibt einfach als Trainer oder Trainerin da mal den ein oder anderen Hinweis. Ich glaube, dass das schon sehr viel bringt, weil man eine Vertrauensperson hat, in der Regel im Trainer oder in der Trainerin. Und da, wenn die Person sagt, hey, da gibt es zwar noch eine Möglichkeit und da kannst du dir noch Informationen holen und das ist eine gute Sache und es ist echt wichtig, dann hat es ein ganz anderes Gewicht, wie wenn ich eine E-Mail schreibe. Also das ist einfach nicht vergleichbar von dem, wie es andockt und von Seiten der Verbände, das, wie gesagt, funktioniert in vielen Fällen ja auch schon ganz gut, dass man einfach mit dran denkt, wenn man so ein Lehrgangsprogramm gestaltet, wo dann sozusagen Bundeskaderathletinnen zusammenkommen, die wir eben fördern können, dann mit dran zu denken und den Programmpunkt duale Karriere ab und zu mal mit reinzunehmen und uns einzuladen. Das macht sicherlich auch viel Sinn.
Jetzt hast du auch in einem Nebensatz wieder was angesprochen, was ja vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist darzustellen. Was ist denn jetzt, ich bin jetzt ein DL-Spieler, also in der höchsten deutschen Eishockey-Liga oder DL2, in der zweiten Liga, habe aber keinen Kaderstatus. Dann kann ich ja diese Laufbahnberatung oder Management-duale Karriere beim OSP nicht in Anspruch nehmen, korrekt?
Ja, das ist korrekt. Also wir können quasi BundeskaderathletInnen, NK1 und aufwärts hier in Bayern beraten.
Was ist, wenn ich bin jetzt NK1-Athletin und fall aus der, bin jetzt ein Jahr und ich bin mit dir in Kontakt und im nächsten Jahr bin ich nicht mehr im Kader. Was passiert dann?
Dann habe ich leider keine Möglichkeit, weiter zu unterstützen. Also wenn es so eine kurze Kadermitgliedschaft ist, wenn jetzt jemand, eben wenn wir von Nachkarriere sprechen, da war jemand irgendwie 5 Jahre im Bundeskader und fällt dann irgendwie raus, dann fällt es unter Nachkarriere. Aber wenn es jetzt gerade so Nachwuchsbereich ist, jemand ist ein Jahr im NK1 und dann wieder raus, dann haben wir hoffentlich in dem Jahr, in dem derjenige im Kader war, alle wesentlichen Dinge geplant und besprochen. Also das ist halt auch so ein Punkt, warum ich es so wichtig finde, dass diese Gespräche da halt möglichst zeitnah genutzt werden, dass wir halt in dem Jahr möglichst gerade so Sachen wie Berufswahlcoaching oder mit der Schule zu sprechen oder halt diese Sachen schon eingetütet haben.
Also dann wäre es jetzt so, ich bin jetzt OK, ich war jetzt 5 Jahre OK, also ich bin die ganzen NK2, NK1 und so weiter durchlaufen, bin dann Olympiakader, bin dann nicht mehr im Olympiakader, weil ich vielleicht aus der Nationalmannschaft zurücktrete, kann ja auch sein, spiele aber nur 3 Jahre, aber das wird würde die Beratung schon noch funktionieren. Oder ist das richtig? Auch wenn ich, weil es jetzt schon nach Karriere ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, und das ist tatsächlich so ein ganz schwieriger Übergang mit dem, also jetzt speziell ist mir das auch im Eishockey schon aufgefallen, weil es jetzt eben nicht bedeutet, dass nur, in Anführungszeichen, weil ich aus der Nationalmannschaft ausscheide, scheide ich aus meiner Profikarriere aus. Also das ist ja nicht deckungsgleich, ne, vom Zeitpunkt. Das ist mir klar. Und da ist es, also sagen wir so, Es ist schon hilfreich, dass wenn man eben aus der Nationalmannschaft ausscheidet oder das plant, oder dass man da letztendlich diese Planungsgespräche oder diese Ideen oder all diese ganzen Inhalte dann schon angeht, sage ich mal, und nicht dann noch 5 Jahre als Profi in der DEL weiterspielt und dann erst irgendwann zum Nachkarrieregespräch kommt, weil dann wird der Abstand halt schon sehr groß.
Okay. Dann, wie würdest dann jetzt so, wie wären deine Traumvorstellungen? Was ein Athlet oder Athletin? Das ist jetzt ein NK1-Athlet oder Athletin? Wie geht's dann weiter? Also, soll das da schon beginnen oder erst
Ja.
wenn, also, skizzier mal, wie das am besten deiner Meinung nach die absolute Traumvorstellung. Ich bin jetzt ein, ja, Eishockey-Spieler oder
Traumvorstellung.
Spielerin. Genau. Und du darfst jetzt
Okay,
alles.
genau.
Mach's. Geh all
Perfekt.
in. Alles, was du
Also,
möchtest, Friederike.
wenn wir die Info bekommen über die Verbände, dass jemand eben in den NK1 aufgenommen wurde, das ist schon mal Idealzustand, dass wir die Information bekommen und sie nicht erst suchen müssen. Dann können wir die AthletInnen anschreiben und einladen zu einem Erstgespräch. Das ist sozusagen das, wie es normalerweise auch abläuft. Dann ist es so, dass wenn sich die AthletInnen dann zurückmelden und einen Termin ausmachen und wir dann dieses Gespräch führen, kann man vor Ort machen, kann man online machen, dann erklären wir im Prinzip, was es alles an Möglichkeiten hier am OSP gibt, sei es jetzt eben angefangen von medizinischer Betreuung, Physiotherapie, Ernährungsberatung, Sportpsychologie und eben verschiedene Partnerangebote. Und dann erklären wir eben, wie geht Management duale Karriere, zu welchen Zeitpunkten könnt ihr das nutzen. Und entweder ergibt sich dann aus diesem Gespräch schon ein Thema, dass jemand sagt, ja, boah, Wahnsinn, ich bin so viel weg, ich kriege in Mathe gar nichts mehr auf die Reihe. Und wir können halt sagen, ah, okay, wie schaut es denn aus mit Nachhilfe? Hast du schon mal dran gedacht? Okay, wie finanziert man das? Oder ja, hier Schule, ich bin im Abschlussjahr, ich müsste aber jetzt eigentlich, keine Ahnung, noch mehr trainieren, weil sonst kann ich nicht mithalten. Kann man da vielleicht mal mit der Schule reden? So, das wäre jetzt was vielleicht wirklich im NK1 auch mal aufploppt. Wobei die Altersstufen je Sportart ja sehr unterschiedlich sind. Also es kann auch mal sein, dass die SportlerInnen im Erstgespräch schon sehr viel älter sind. Und da geht es eben dann um andere Themen. Dann geht es vielleicht wirklich um Studium. Und wir schauen bei den Partneruniversitäten, ob es da was Passendes gibt. Oder aber wir haben wirklich eben sehr junge SportlerInnen, wo noch gar nichts irgendwie akut problematisch ist, was ja schön ist. Und wo wir dann auch sagen, hey, okay, du kannst dich zu jedem Zeitpunkt wieder melden, am besten ein Jahr vor Schulabschluss, damit wir schon mal ein bisschen planen können, wie es danach weitergeht, in welche Richtung es geht und wir genug Zeit haben, Dinge vorzubereiten. Genau, weil das ist schon auch das A und O und das wäre jetzt so ein Idealzustand, dass man Zeit hat. Also zum einen die Auswahl zu treffen, was den Beruf oder das Studium angeht. Und zum anderen dann auch zu gucken, wie passt das denn in die sportliche Perspektive, sich da entsprechend dann auch, wenn wir das, also wenn die SportlerInnen damit einverstanden sind, auch zum Beispiel mit Trainern Kontakt aufzunehmen und zu fragen, wie seht ihr das, wo geht es denn jetzt hin, wie ist es auch verortet, passt es dann zum Beispiel Studienort oder mache ich dann die Ausbildung halt eher in dem einen oder in dem anderen Ort, damit es halt letztendlich dann auch zu den sportlichen Zielen passt. Genau. Ja, und dann geben wir eigentlich immer mit an die Hand, dass sie sich jederzeit wieder melden können, wenn in dem gewählten Ausbildungszweig oder halt eben Studium oder wie auch immer, wenn irgendwo Schwierigkeiten auftreten oder auch wenn jetzt jemand sagt, ich bin jetzt eben in der Sportfördergruppe und irgendwann geht es dann in Richtung, ich will da irgendwann mal wieder meine Profilaufbahn beenden zum Beispiel, ich möchte dann doch irgendwie eine Beratung haben, was ich danach beruflich machen kann. Genau, also dass man jederzeit wieder die Möglichkeit hat, sich zu melden, auch wenn man halt zwischenzeitlich mal sich 1, 2 Jahre nur auf den Sport konzentriert oder eben eine Zwischenlösung gefunden hat, dass man halt Langzeitstudium, nenne ich es jetzt mal, anstrebt, also wo man halt einfach in einer gestreckten Zeit Teilzeit studiert neben der Spitzensportlaufbahn. Und wenn man damit dann irgendwann fertig ist und sagt, oh, jetzt bin ich dann bald bei meinem Bachelor angelangt, was mache ich denn jetzt? Wieder der nächste Zeitpunkt, sich zu rühren. Also das wäre so der idealtypische Verlauf, wäre immer, wenn sich mir eine Frage stellt, wie es weitergeht, dann wieder sich bei uns zu melden und außer man weiß natürlich einfach, wie es weitergeht und hat da gar kein Thema und ist sich selber sicher und kriegt alles auf die Reihe, aber eben in jedem Entscheidungszeitpunkt steckt sozusagen die Option, sich da die Unterstützung zu holen oder wenn es zwischendrin hakt.
Dann vielleicht da eine Nachfrage. Also wenn ich jetzt Sportsoldatin bin, Sportfördergruppe etc., macht ihr das, kümmert ihr euch da auch darum oder macht es dann die Karriereberatung der Bundeswehr? Da gibt es ja auch Dinge. Was kann ich, wenn ich ausscheide, wie kann ich dann noch, welche Mittel kann ich noch beziehen? Was bezahlt die Bundeswehr etc.? Da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge. Ja. Seid ihr dann, wo du dann sagst, hey, sprecht ihr mit der Bundeswehr oder ist das auch ein Thema, das du jetzt in Angriff nehmen würdest?
Also das geschieht in Kooperation. Ich meine, gerade so diese ganzen Finanzierungsthemen und Fördermöglichkeiten der Bundeswehr, das geht alles über den BFD. Aber wenn es jetzt eben um das Berufswahlcoaching geht und um die Partneruniversitäten, da gibt es ja auch zum Beispiel vergünstigte Angebote bei Fernuniversitäten und solche Sachen, was gerade eben für die BundeswehrsoldatInnen halt interessant ist, also in der Spitzensportförderung, dass man da sagt, okay, ich kann das nutzen über den USP und wenn aber irgendwann meine Laufbahn bei der Bundeswehr vorbei ist, gehe ich zum Beispiel zum BFD und frage da nochmal nach, wie lange geht denn jetzt da noch eine Förderung finanzieller Art oder was kann ich denn hier noch absolvieren? Also das ist, geht, wie gesagt, immer Hand in Hand. Und bei uns sind halt die Vorschläge, die wir machen oder die Ideen, die wir erarbeiten mit den AthletInnen, auch natürlich davon abhängig, dass eben der Dienstgeber, sprich die Bundeswehr, dann auch zustimmt. Da gibt es dann auch so einen Mehrjahresplan, wo man das sozusagen erstmal überlegt, wie es gehen könnte und dann die verschiedenen Stellen das auch erstmal absegnen müssen, sodass das dann auch funktioniert. Aber in der Regel, wenn da aus sportlicher Sicht nichts dagegen spricht, dann ist ein Studium parallel zum Spitzensport da also eigentlich immer möglich.
Dann die letzte Frage, Friederike, bist du bereit für die letzte Frage? Die schwierigste Frage auf der ganzen weiten Welt, weil es die Zukunft betrifft.
Oh je.
Wie siehst du die Zukunft der dualen Karriere oder der Laufbahnberatung? Wie sieht die in 5 bis 10 Jahren aus? Gibt es da irgendwelche Tendenzen, wo du sagst, das wird genauso bleiben? Wird es schwieriger? Wird es einfacher? Gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich vielleicht ändern werden, wo du Ängste hast oder auch Vorfreude äußern möchtest? Wo geht's hin mit Management duale Karriere?
Okay, wie viel Zeit hast du noch?
Viel, so viel wie du möchtest, Friederike. Ich bin hier komplett entspannt in meinem Stühlchen und schau dir und hör dir zu. Das ist, ich hab Zeit.
Also, ich fange mal so quasi im jüngsten Alter an. Was wünschenswert wäre, wenn jetzt gerade bei uns in Bayern die NK2-Betreuung wieder mit aufgenommen würde, sodass wir auch die jüngeren SportlerInnen wieder begleiten könnten, weil ich glaube, je früher man eben mit diesen Themen einsteigt, umso einfacher kann man viele Weichen stellen.
Vielleicht nochmal für welche, die das nicht wissen, weil das habe ich jetzt vergessen. NK1 ist Nachwuchskader 1, NK2 ist am Nachwuchskader 2. Bei uns beim Eishockey wäre U16 wären NK2-Kader, U18, U20 wären NK1-Kader. Nur dass, wenn jemand, also Nachwuchskader, wenn da draußen jemand nicht weiß, was das ist, weil wir reden ja hier ganz, ganz fromm, fröhlich, frei mit Abkürzungen, weil das uns selbstverständlich ist, aber NK ist Nachwuchskader und genau, da gibt es eben die verschiedenen Altersgruppen. Genau, richtig.
Ja, also das wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch. Was wäre noch ein großer Wunsch? Also wenn man da mal weitergeht, eben, dass wir noch flächendeckender die SportlerInnen erreichen. Also das ist sozusagen Normalität ist, dass man die Angebote nutzt und sich darüber bewusst ist, dass es da ist. Dass mir wirklich weniger passiert, dass ich mit Leuten spreche, die sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass es das gibt und dann habe ich die Schule abgebrochen. Oder ich wusste gar nicht, dass es das gibt und ich habe jetzt meine Spitzensportkarriere beendet, weil ich wollte jetzt endlich auch mal in die berufliche Laufbahn einsteigen. Also das würde ich mir wünschen, dass das so gut wie nicht mehr passiert in 5 bis 10 Jahren. Also eher realistischerweise wahrscheinlich eher 10. Aber das wäre wirklich toll. Und dann dieser ganze Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, dass sich da noch ganz viel tut. Und das sind viele Sachen, die machen wir schon, während wir quasi zum Beispiel im Berufswahlcoaching unterwegs sind. Aber ich glaube, und da sind wir auch gerade dabei, das nochmal konzeptuell weiterzuentwickeln, dass man da in der Ecke noch ganz viel machen kann, dass sich die AthletInnen noch bewusster sind, was sie alles drauf haben, was sie alles können, was sowohl im Sport steckt, wie eben auch in der nicht sportlichen Welt. Und dass sie da ganz viel Kraft rausziehen und das auch nutzen können für sich. Ich glaube, das wäre auch noch sehr, sehr lohnenswert. Und in der Zusammenarbeit mit Verbänden und mit TrainerInnen, da glaube ich, würde ich mir auch wünschen, dass dieses Netzwerk irgendwie noch selbstverständlicher wird. Also dass es so quasi zur Normalität gehört, dass man Kontakt hat, eben auch mit unserem Bereich. Und das, da weiß ich natürlich nicht, ob das daran liegt. Das hat eine Vermutung, eben diese Idee, dass man da dazwischen funkt mit so beruflichen Dingen, dass das so ein bisschen abnimmt und vielleicht eher hingeht zu dem, was wir jetzt im Gespräch schon hatten, dass es was sehr Entspannendes sein kann, wenn AthletInnen wissen, wo es sonst noch hingehen könnte. Und es eben auch aktiv genutzt wird. Das wär so der Wunsch.
Gute Wünsche. Ich auch besonders das Herausstreichen, dass sich Athleten und Athletinnen noch bewusster werden, was sie schon alles können und das auch gut verkaufen. Manchmal muss man eine Geschichte erzählen, und zwar eine gute Geschichte, eben auch bei Bewerbungen etc. Und wenn die Geschichte gut ist, dann wird man auch genommen. Friederike, das war ganz großes Kino aus meiner Sicht. Ich habe mich unglaublich gern mit dir unterhalten. Ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit jetzt.
Ja, und vielen Dank.
Dann sage ich danke, dann schauen wir, was daraus wächst, dass wir noch mehr in diese duale Karriere auch eintauchen können, auch mit unseren Athleten und Athletinnen. Danke, pass auf dich, bleib unbesiegbar und wir hören und sehen uns. Danke, Friederike.
Ja, vielen Dank dir. Tschüss.